Ich kenne teils Seller, die machen überhaupt kein Outbound. Die haben sich so einen riesen, eine große Plattform aufgebaut und so ein großes Netzwerk dadurch auch, weil das natürlich dann auch das Fundament, ne, viele Leute kennenzulernen darüber. Und das ist dann wie eine geölte Maschine. Und irgendwann hast du es dann und die Leute wissen dann, wer du bist und haben auch ein gutes Gefühl dabei, mit dir zu arbeiten.
Hier spricht Kurt, der Kurt Creative Podcast, wo Ideen hörbar werden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Hier spricht Kurt, dem Kurt Creative Podcast. Ja, ich muss zugeben, es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir hier die nächste Folge aufnehmen. Dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast am Start, den ich schon seit sehr langer Zeit kenne. Dennis Sprute aus meiner Uni-Zeit, kenne ich dich noch und du hast auf jeden Fall auch eine krasse Entwicklung in der letzten Zeit gemacht, bist in den Vertrieb gegangen und hast dich jetzt selbstständig gemacht mit einem ganz besonderen Vertriebsansatz. Und ja, vielleicht kannst du mal so ein bisschen was darüber erzählen. Was machst du eigentlich so und was ist so deine berufliche Kernbotschaft?
Ja, erstmal danke, Kurt. Es ist, wie gesagt, lange her, dass wir nebeneinander uns durch, war es Statistik damals, durchgequält haben.
Oh ja, ja, Statistik in der Hochschule. Und Rechnungswesen, glaube ich.
genau. Ja, nee, es ist ewig lang her. Ich habe ja damals schon mit den Startups rumgedaddelt, bin ja damals nach Berlin gekommen, auch genau deswegen, weil ich eben diesen Spirit mit erleben wollte und bin dann irgendwann im Vertrieb gelandet. Mhm. Ich wusste damals gar nicht, dass es Vertrieb heißt, aber ich hatte einen Mentor, der mich daran geführt hat und habe dann letzten Endes jetzt seit fast 10 Jahren Startup-Sales auf dem Buckel und habe mich dann Anfang diesen Jahres tatsächlich dann selbstständig gemacht, bin also rausgegangen. Das hat immer mal wieder gekitzelt, immer wieder gekribbelt. Die Art und Weise, wie ich letzten Endes Vertrieb dann ja auch gemacht habe, ist, wie du schon gesagt hast, stark auch geprägt durch meine eigene unternehmerische Erfahrung, die ich dann gemacht habe. Und das ist eben jetzt das, was ich auch den anderen Startup-Sellern weitergebe, eben wie Unternehmer zu verkaufen, also zu denken, ganzheitlich, strategisch, kreativ, wie ich es eben auch gemacht habe in meinem Bereich. Ich habe für verschiedene Startups, meistens internationale, den europäischen beziehungsweise den deutschsprachigen Markt aufgebaut und habe dann eben am Ende dann auch sehr viel mit Enterprise-Kunden gearbeitet und dort brauchst du eben eine gewisse, eine ganzheitliche Denkweise. Und habe ich immer so durchexerziert. Das heißt, egal, wenn es darum ging, überhaupt in diese Türen reinzukommen oder letzten Endes die jetzt zu managen, am Ende dann auch die jetzt bestehenden Kunden zu managen und mit denen gemeinsam zu wachsen. Und habe aber auch im Laufe der Zeit immer dann auch, also auch als Sales Manager Leute ausgebildet, viele Seller trainiert und eben realisiert, dass eben viele dieser Gedankengänge, sage ich mal, wie ich sie dann so mit reinbringe, die werden in normalen Sales-Trainings leider gar nicht so berücksichtigt, sondern das ist sehr, sehr inhaltlich immer getrieben. Das sind sehr viele alte Dogmas, sehr viele diese ganzen Oldschool-Klischees, die man glaube ich so kennt. Und ich finde einfach, die Sales hat sich weiterentwickelt dahingehend und deswegen, wie gesagt, dieser Begriff, wie ich ihn jetzt nenne, Entrepreneurial Selling, ist relativ neu, aber resoniert soweit ganz gut.
Also verkaufen wie ein Unternehmer.
Genau. Ja. Und das das habe ich jetzt vor ein paar Wochen lanciert auf LinkedIn und arbeite jetzt dort mit individuellen Sellern, aber eben auch mit Teams in Form von Workshops, teils auch beratungsleistend und bin jetzt seit diesem Jahr allein unterwegs, auch mit deiner Hilfe, nochmal gesagt.
Nochmal ja, stimmt, wir haben uns echt viel ausgetauscht, ja, das stimmt.
Ja,
ich muss sagen, auf jeden Fall, dein Aufnahmesetup hat sich deutlich weiterentwickelt über das letzte Jahr.
Mein Aufnahmesetup?
Ja, kann ich ja ein großes Kompliment aussprechen. Hast eine gute Beratung gehabt, auf jeden Fall. Nee, wir haben ja öfters mal, das können wir auf jeden Fall ja auch so sagen, wir haben uns ja öfters mal so Hinweise und Unterstützung gegeben, ne? Du ja auch was Sales angeht, ne? Weil ich meine, ich ja auch mit meinem Unternehmen nicht so einen klassischen Vertriebsansatz fahre und eher so diese Ansicht vertrete, okay, wenn jemand bei dir kaufen möchte, dann wird das schon, dann kann man vielleicht ein, zweimal nachhaken, aber es macht keinen Sinn, Leuten Sachen zu verkaufen, die sie eigentlich nicht brauchen, weil es letztendlich mehr Probleme in deiner Firma verursacht. Aber vielleicht können wir das ja mal so ein bisschen, bevor wir so auf deinen Ansatz kommen, das Pferd von hinten aufzäumen. Wie sieht denn so der klassische Vertrieb aus? So, also dieser Oldschool-Vertrieb, diese alten Dogmen, ich glaube, wir haben jetzt alle schon so ein Bild im Kopf, aber wie läuft denn das klassischerweise? Vielleicht hast du das auch mal irgendwo miterlebt oder so.
Ja, natürlich, klar. Man muss natürlich zum Kontext sagen, ich habe mich, wie gesagt, viel in der Softwarebranche aufgehalten. Das heißt also, Vertrieb ist das älteste Gewerbe der Welt, ja, sage ich mal, also Handel betreiben.
Direkt nach der Prostitution.
Das wollte
ich sagen. Sorry, dein Job lag auf der Zunge.
Ist, habe ich dir vorgelegt, aber ist auch ein Handel, ne? Also am Ende ist auch eine Dienstleistung.
Ja, müssen wir das vielleicht nicht weiter vertiefen hier.
Genau, nein, also das ist auch nicht meine Expertise. Aber auf jeden Fall, von der Sache her, muss man diesen Kontext halt haben, dass sie in dem Softwarebereich war. Ja, das ist immer ganz wichtig. Aber ich habe, wie gesagt, auch an letzten Endes an Restaurants verkauft. Ich habe an großen Unternehmen aus allen möglichen Bereichen verkauft. Und letzten Endes geht es eigentlich immer um zwei, oder der Kern ist immer rauszufinden, wer sind meine potenziellen Kunden. Cold Calling ist, glaube ich, so nach wie vor noch eine sehr beliebte Art und Weise, da irgendwie in die Türen reinzukommen. Früher gab es die Telefonlisten, noch vor 10, 15 Jahren, kenne ich alte Kollegen von Groupon, da wurden die gelben Seiten rausgeholt. Da hat man dann fleißig wirklich, du machst, weiß nicht, A, du machst Nachname B und du C, so, und telefonierst einmal runter. Im Laufe der Zeit hat sich jetzt aber, wie du weißt, ja auch ganz stark Richtung mit Online-Kanälen verlagert. Das heißt also E-Mail logischerweise, daneben auch mittlerweile sehr stark die Social Selling, also dann Kanäle wie LinkedIn logischerweise, was super praktisch ist, weil du dort zum einen die Leute aufstöbern kannst, die auch viel bei sich preisgeben, ist auch eine Content-Plattform, und gleichzeitig eben aber auch die Möglichkeit, in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Ja, und dann gibt's natürlich alle möglichen kreativen Ansätze, die man dann noch so fährt. Ja, dann so Klassiker wie Events zu hosten, exklusive Dinner. Also am Ende ist die Logik immer die gleiche: Wie komme ich an die Person irgendwie ran? Und das ist gerade heutzutage viel, viel schwieriger als früher, ja, weil du hast eben durch das Internet kannst du dich selber gut informieren. Dadurch, dass du auch super auffindbar bist, bist du natürlich viel, viel leichter oder wirst du viel, viel mehr auch kontaktiert per E-Mail, per LinkedIn, ja. Das heißt also, da geht's wirklich dann darum, wie steche ich heraus? Und das wird eigentlich immer intensiver, weil wir jetzt im Jahr 2023 mit den ganzen KI-Tools, das macht das Ganze nochmal, also Thema Automatisierung, das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit. Und dort, gleicher Aspekt, dort dann hervorzustechen, ist eben das, was wirklich unglaublich schwierig ist mittlerweile. Und deswegen fangen auch viele Seller, die ich mittlerweile kenne, die fangen jetzt an, auch aus eigene Personenmarken aus sich sogar zu machen und dann auch mit Content zu arbeiten, also indirekt, sage ich mal, eigene Inbounds zu generieren, ob das für ihre eigene Unternehmen ist oder auch, wenn sie dann irgendwas Eigenes gründen. Das heißt also auch diese Persönlichkeit, letzten Endes dann auch sich das Netzwerk aufzubauen, und da sind wir auch wieder beim Thema unternehmerisches Verkaufen, also wirklich ganzheitlich und langfristig zu denken. Das wird umso wichtiger, weil am Ende des Tages kann ich eben, das weißt du wahrscheinlich ja auch bei dir, ne, wenn du dann über die Referrals gehst, wenn man dich kennt, das ist am Ende ein ganz, ganz großer Faustpfand, und sich dort, so früh es geht, sage ich mal, ein Fundament aufzubauen, ist da wirklich elementar. Und wie gesagt, langfristig zu denken, und das ist eben das, was meiner Meinung nach überhaupt nicht beigebracht wird und überhaupt auch gar nicht honoriert wird, weil man eben, man ist quartalsgetrieben, man hat Investoren über sich sitzen, man denkt an den aktuellen Job irgendwie, aber ich finde, man sollte tatsächlich auch im eigenen Interesse die eigene Karriere, das eigene Leben da ganz, ganz langfristig denken, und so ein Netzwerk ist am Ende dann was dann wirklich trägt, wenn es darum geht, gar nicht mal, ob ich in die Türen reinkomme, aber auch, wenn ich irgendwie, habe ich letztes Mal zugepostet, auch wenn ich Insights brauche mal, ja, wenn ich irgendwie nur eine Rückfrage mal habe zu einer Person, mit der ich Kontakt habe, an die ich verkaufen möchte, und ich jemanden habe, der kennt die Person und der dir sagen kann, pass mal auf, der ist so und so, das sag mal nicht, da achte mal bitte drauf. Diese ganzen Aspekte, das ist unglaublich wertvoll. Und dann natürlich Thema Weiterempfehlung, ganz klar.
Du hast gerade schon angesprochen, Inbound, ne? Also ich kann mal so einen kleinen Einblick geben. Mein Business läuft ja zu 90% über Inbound-Marketing. Interessanterweise, also mein Business-Case ist ja, dass ich Unternehmen dabei helfe, ihre eigene Marke durch Podcasts und YouTube zu stärken, sichtbar zu machen, wie ich immer so schön sage, ne? Und mein eigenes Business baut ja auch darauf auf, ne? Also ich habe da auch so eine, ich treibe auch so eine Auswertung, wie man das so schön macht, ne? Wo die Leads herkommen, und 80% der Kundinnen und Kunden kommen tatsächlich über den YouTube-Kanal von meinem Unternehmen. Und ich persönlich bin so auch gestartet damals, ne? Also dass ich gesagt habe, ich gebe lieber Content, wertvollen Content raus und sorge dafür, dass die Leute so auf mein Unternehmen aufmerksam werden, als stattdessen als völliger Random irgendwo anzurufen und zu sagen, hey, ich habe ein tolles Unternehmen und habe einen Service, und dann irgendwie zu versuchen, die zu überzeugen. Würdest du sagen, dass das Marketing, das vorgelagerte Marketing, bei dem du sagst, ja, LinkedIn vor allem spielt eine große Rolle, Netzwerkaufbau und so, dass man da nicht mehr drum herum kommt, oder dass es quasi schon so ein bisschen eine Entwicklung der Zeit ist, dass jeder das machen sollte heute?
Ja, definitiv. Also was du da gerade beschreibst, ist ja eben nicht wirklich dieses, das Vorwärmen, dass man schon mal irgendwo dich schon mal gesehen hat oder in dem Fall auch bei dir dich irgendwo schon mal gehört hat. Das schafft eine Form von Vertrauen. Und ich meine, das ist ja auch total menschlich, ne? Also wenn wir mal in die Anthropologie zurückgehen, das ist ja ganz, ganz, ganz basic. Wir Menschen öffnen uns Leuten gegenüber, wo wir das Gefühl haben, da ist eine gewisse, da ist, das ist vertraut. Ja, ja, das ist vertraut, das kennen wir, das ist nicht bedrohlich. Also, um es mal so ganz auf ganz einfach runterzubrechen. Von daher definitiv. Also ich glaube, was mittlerweile nochmal relevanter ist, ist eben auch diese Persönlichkeit mit reinzubringen und diese Authentizität. Weil eben durch dich, wir haben, ne, wenn du sagst Marketing-Content, der kann belanglos sein, der kann total generisch sein, der kann, gerade wenn er jetzt von Unternehmen kommt, ist der dann irgendwo auch oftmals übrigens sehr, sehr ich-bezogen, das ist auch mal so ein Aspekt. Aber das, was du gerade sagst, wenn es wirklich darum geht, viel zu geben, Wert zu stiften, bevor ich überhaupt nach irgendwas frage, gleiches Prinzip bei LinkedIn irgendwie, und dann kommen irgendwann mal, kann dann automatisch die Leute auch zu dir zurück und du hast ein ganz anderes Entry, wenn du dann auch wie gesagt, nur zum linken Beispiel zurück, ähnlich bei dir wahrscheinlich, du kannst ja ganz woanders einsteigen, wenn du an die Meetings hast mit Leuten, weil die wissen genau, wer du bist, wofür du stehst, wo du herkommst, wenn du das so einigermaßen facettenreich dargestellt hast. Von daher würde ich definitiv sagen, das ist auch meine, also was heißt meine Theorie, das ist mittlerweile fast offensichtlich, dass die Vertriebler, die sich in irgendeiner Form darstellen oder auch einen Teil von sich vor allem darstellen, dass die einen ganz anderen Vorteil haben werden, gerade in den nächsten Jahren. Also es ist, ich glaube gar nicht, selbst wenn man jetzt noch nicht angefangen hat, einige hadern ja auch damit und sagen, naja, was habe ich denn zu erzählen und ich möchte mich auch da nicht so präsentieren. Finde ich auch legitim, aber du kommst zu einem gewissen Grad nicht mehr drum rum. Und wenn du da nicht gerade jetzt in Zeiten, wo es darum geht, wo Leute leichter entbehrlich sind, das sehen wir, in Scharen rausgeschmissen werden, gerade bei den ganzen großen Tech-Konzernen. Wenn du dann nicht eine gewisse Personenmarke schon mal aufgebaut hast und schon mal damit angefangen hast, dann hast du nichts. Dann hast du einen Lebenslauf, aber dein Lebenslauf interessiert keinen mehr. Das ist natürlich, also im Sales ist das nach wie vor noch hilfreich, aber was du da liegen lässt, ergänzend, was du dann nebenbei noch aufbauen könntest, das ist eben schade, wenn man nämlich anfängt. Also von daher, da sage ich auf jeden Fall, die Seller, die jetzt damit, die es schon machen oder jetzt schon damit anfangen, die machen auch teils, weil du fragtest, Outbound, die machen gar kein Outbound mehr. Ich kenne teils Seller, die machen überhaupt kein Outbound. Die haben sich so eine große Plattform aufgebaut und so ein großes Netzwerk dadurch auch, weil das natürlich dann auch das Fundament, ne, viele Leute kennenzulernen darüber. Und ja, das ist dann wie eine geölte Maschine. Und irgendwann hast du es dann und die Leute wissen dann, wer du bist und haben auch ein gutes Gefühl dabei, mit dir zu arbeiten.
Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ich muss auch sagen, die Leute, die über, ich sag mal, dritte Kanäle kommen, ja, also die zum Beispiel irgendwo mal eine Empfehlung bekommen haben, mit mir zusammenzuarbeiten, die sind tatsächlich, obwohl Empfehlungen ja sonst immer so, ich sag mal, das goldene Ticket sind im Vertrieb, ne, die habe ich es dann noch etwas schwerer, denen genau zu erklären, wie ich arbeite und die davon zu überzeugen, was ich mache. Während bei den Leuten, die schon zum Beispiel einen YouTube-Kanal gesehen haben, die mein Gesicht schon, weiß ich nicht, 3 Stunden oder so auf dem Monitor hatten, weil die irgendwie die Videos alle durchgewatcht haben, da ist es viel einfacher, weil da ist schon das Vertrauen da, die wissen, wie ich spreche, die wissen, wie ich drauf bin, wofür ich stehe und so weiter. Und also ich muss sagen, ich habe selber nie gelernt, ich sag mal, dieses klassische Oldschool-Verkaufen, bin sehr froh, dass das auch nicht mehr unbedingt notwendig ist heutzutage. Aber was mich noch interessiert auf jeden Fall, du sagtest gerade so bei den Tech-Konzernen, die Vertriebler, die da rausgeworfen werden auch, ich habe ja auch gehört, dass das gerade alles etwas tougher wird, so, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber dieses Content-Marketing, sich eine Personenmarke aufbauen und so, das kennt man von Selbstständigen. Wir sind ja beide selbstständig. Wie sieht denn das aus bei, ich sag mal, Angestelltenvertrieblern? Also zum Beispiel in einer Firma gibt es ein Vertriebsteam von 10 Leuten oder so. Macht es für solche Leute auch Sinn, sich so eine Personenmarke aufzubauen und eigenen Content rauszuhauen?
Immer, ja, definitiv. Weil es ist eben wieder der Aspekt mit der Persönlichkeit. Am Ende verkaufst du nicht nur, du verkaufst nicht nur das Produkt, du repräsentierst nicht nur die Firma, und du verkaufst auch dich selber. Und das weißt du ja ganz genau selber auch. Dass wenn du, das kann man auch gar nicht wegreden. Ja. Also wenn da nicht ein gewisser Rapport entsteht, wenn ich jemanden kennenlerne, wenn ein gewisses, natürlich am Ende des Tages, wenn du ein Produkt hast, was so selbsterklärend ist und der Benefit so stark ist für das Unternehmen, dann wirst du selbst, wenn du möglicherweise einen richtig arschigen Vermittler hast, einen Vertriebler hast, dann vielleicht trotzdem das Projekt zustande bringen. Aber das ist ein riesiger Aspekt nach wie vor. Natürlich ist es im Kontext als Angestellter nochmal ein bisschen anders, weil du natürlich da so ein bisschen auch die Balance halten musst. Du bist letzten Endes ein Repräsentant des Unternehmens. Die Unternehmen, denen gehören nicht deine Website. Das ist auch
immer
so ein Thema.
Die Marke schwingt immer mit auch, ne?
Ja, also ihnen gehört, das ist auch ganz wichtig, ihnen gehört nicht dein LinkedIn-Profil. Das ist auch was ich gerade, wenn ich jetzt interviewen würde für eine Company, sagen würde, also das ist mein Profil. Aber natürlich, du hast da, ja, du bist verheiratet mit denen, zumindest für eine bestimmte Periode. Mhm. Das heißt, du musst natürlich dann gucken, dass du A, ein würdiger Repräsentant des Unternehmens bist, ja, dass du nicht irgendwelche kruden Sachen publizierst. Das gibt's ja auch. Und das andere natürlich aber auch schaust, okay, die Waage halt, natürlich, du hast eigene Interessen, ja, aber du gleichzeitig hast eben auch, du wirst bezahlt, dass du die Interessen der Firmen vertrittst, heißt, die Inhalte der Firma dort teilst, die Ansichten. Aber auch das kann man relativ gut machen. Also viele, viele Vertriebler, die ich kenne, die sind nicht selbstständig, die arbeiten in Unternehmen und die schaffen das auch da und die sagen auch regelmäßig, dass sie ihr Netzwerk gleiches Prinzip aufbauen, weil sie eben die Sichtbarkeit haben, weil sie einen Teil ihrer Persönlichkeit zeigen, sie zeigen, wie sie arbeiten. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also mit wem setze ich mich da überhaupt an den Tisch? Das heißt, letztendlich die Werte, die da auch dann teils so durchkommen, durch diese Post indirekt, implizit, die fließen da überall mit ein. Und wenn es dann darum geht, dass man, ich hatte mal ein persönliches Beispiel, als ich noch in meinem letzten Job war, da hatte ich eine meiner allergrößten Accounts, also kann ich den Namen jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr große Firma. Das war halt genau die richtige Person, die hatte ich schon rausbekommen. Und die hat mir, ich glaube, ein halbes Jahr oder was auch immer, ist mir über LinkedIn gefolgt. Also ich hatte sie mal angefragt und nach einem Gespräch, ist aber nichts passiert, wir kamen nicht voran. Und sie hat monatelang mein Content verfolgt. Und sie hat niemals reagiert. Sie hat nichts kommentiert, nichts geliked, gar nichts. War auch nicht zu greifen. Und irgendwann haben wir mal gesprochen und sagte sie, du, ich lese jeden deiner Posts.
Ach.
Und wir haben, glaube ich, fast eine Stunde telefoniert. Und sie hat da wirklich alle Insights, die es irgendwie gab, um uns zu helfen, reinzukommen. Und sie sagte halt, ich habe das Gefühl, dass das, was du verkaufst, das war damals eine Coaching-Plattform, dass du da wirklich dran glaubst und du lebst das. Ich sehe das, worüber du sprichst, weil das kann man sich nicht ausdenken. Und das ist eben so ein Aspekt, der uns dann damals zu einem über einen RFP informiert, wo wir gesagt haben, lade ich euch dazu ein. Also das darf man nicht unterschätzen. Natürlich gibt es das andere Extrem, wo man dann zu viel Zeit auf diesen Plattformen dann verbringt oder zu viel mit dem Content verbringt und dann natürlich auch die anderen Kanäle, die haben nach wie vor ihre Daseinsberechtigung.
Ja. Ich sage auch immer, nicht jeder Kanal funktioniert für jeden Business Case, ne? Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, für die funktioniert LinkedIn besonders gut, für andere funktioniert Instagram besonders gut oder für andere YouTube oder Podcasts. Also ich finde, da sollte man wirklich so ein bisschen rumexperimentieren und das auch mal auswerten, ne? Und wirklich schauen, wo kommt die Masse der Leute her und sich dann darauf fokussieren. Also das empfehle ich immer jedem, der damit loslegt.
Ja, definitiv. Also das ist auch das, was du gerade gesagt hast. Es kommt immer ein bisschen darauf an. Vertrieb ist eben so ein weit gefasster Bereich. Ich bin, wie gesagt, sehr befangen mit dem Softwarevertrieb. Das heißt, da spielt sich vieles auf LinkedIn ab. Es gibt Industrien, die finden da gar nicht statt. Das ist da total oldschool. Also da wird sich noch gesiezt. Da ist auch das Thema, der Content hat dann zum Beispiel die Website hat auf einmal eine ganz andere Relevanz. das ist in anderen Fällen gar nicht so wichtig. Mhm. Also das ist genau immer wichtig. Wer ist meine Audienz? Was ist das auch für eine Demografie, wie du gerade sagst? Das sind einige dabei, die lesen Zeitung noch, ja, die lesen gerne Magazine. Das heißt, dann kannst du darüber nachdenken, ob du dann irgendwie mal so ein
Zeitung ein Interview gibt oder so.
Ja, genau. Mhm. Du platzierst dann irgendwie eine Story darüber, machst ein Porträt vielleicht über deinen Gründer oder was auch immer. Also das gibt auch. Die Frage ist, was wir am Anfang auch gesagt haben, wo halten sich die Leute auch dann auf, an die ich verkaufen möchte? Wer ist die Person, die ideale Person, der Käufer? Und dort muss dann halt präsent sein.
Ja, gutes Beispiel auch Bücher zum Beispiel. Ja, das finde ich ja so lustig. In Deutschland ist man Experte, wenn man ein Buch geschrieben hat. Deswegen habe ich vor kurzem...
Ich habe es hier unterm Tisch...
Soll ich meine Kopie auch rausholen? Ich habe meine
hier gerne.
Warte mal ganz kurz.
So, die Leute, die jetzt den Podcast nur in Audio hören, die können das nicht sehen, aber Dennis hält gerade voller Stolz mein neues Buch in der Hand. Podcasten wie die Profis.
Ja, und ich habe selbst für bezahlt. Also ich unterstütze meine Freunde dann auch.
Sehr gut.
Das
habe ich sehr gut. Vielen Dank für deinen Support, Dennis. Freut mich sehr. Nee, wirklich. Ich muss wirklich sagen, ich freue mich über jede einzelne Rezension, die ich bekomme von Leuten zu diesem Buch und auch Leute, die mir dazu schreiben. Und ich merke immer noch, das ist für viele Leute ist das einfach irgendwie was so eine Art Statussymbol auch, ne? Also ich habe es auch auf LinkedIn geteilt. Ich mache es uns eher weniger auf LinkedIn, weil ich eher auf YouTube unterwegs bin. Und viele haben geschrieben, oh wow, Kurt, du hast ein Buch geschrieben. Auch Leute aus dem Studium teilweise so, ne, zu denen ich lange keinen Kontakt mehr hatte. Das war so ein Wow-Effekt für die. Weil in Deutschland das irgendwie immer noch, also für eine bestimmte Zielgruppe ist ein Buch zu haben, irgendwie immer noch eine gute Möglichkeit, eine Person einzuschätzen, habe ich das Gefühl. So, was hat die auf dem Kasten und was hat die so für eine Journey hinter sich? Hier in Spanien dagegen, wo ich ja jetzt seit 4 Monaten wohne und arbeite, ist das ganz anders. Ich habe das mal einer Freundin erzählt, hier die Spanierin ist, und die meinte, hier in Spanien schreiben nur die Leute Bücher, wo die Karriere langsam so bergab geht, weil die denken, das ist so ein sicherer Weg, um mal ein bisschen Geld zu machen. Es ist ganz unterschiedlich tatsächlich auch, ne? Wie du sagst, witzig. Es kommt voll auf die Zielgruppe an. Was mich da auf jeden Fall auch nochmal interessiert, du sagtest ja, du hast in der Softwarebranche vor allem Erfahrungen gesammelt, da ist ja vieles schon digitalisiert, ne? Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine Software irgendwie telefonisch gekauft habe oder so. Das geht ja eigentlich immer alles online und über Shops und so. Und auch meine Leistungen zum Beispiel kann man ja komplett online buchen. Das ist ja alles ein Online-Shop-System, was ich da aufgesetzt habe mittlerweile. Ich finde es sehr praktisch, sehr effizient. Aber meinst du, dass da generell der Trend hingeht oder dass das nur so ein Digital-Ding ist quasi, dass also es bestimmte Branchen gibt, wo weiterhin, ich sag mal, um große Verträge gefeilscht wird und so und irgendwie Angebote hin und her geschickt werden? Wie siehst du das?
Es ist, wie du sagst, es kommt auf die Art des Produktes an oder Dienstleistung. Ja. Also auch die Art der Komplexität. Also gerade im Softwarebereich, da reden wir dann von Deals, die teils ja in den 8-stelligen Bereich reingehen. Ja, habe ich auch schon alles miterlebt. Ich selber noch nicht. Ich bin bei 7-stellig geblieben, aber das ist, da hast du dann so eine Komplexität, gerade auch zugeschnitten auf das jeweilige Unternehmen. Das sind so viele Faktoren, die da reinfließen. Das heißt, das kannst du nicht online über die Website mal eben kaufen. Das macht keinen Sinn. Ja, aber
also hängt gerade ab von der Größe des Deals quasi.
Genau. Und ein Softwareprodukt ist eben einfach mal immer so, allein der Vertriebsprozess, den machst du nicht ganz alleine. Da hast du ein ganzes Team, da hast du einen ganzen Squad, da hast du Leute, die sind die technischen Experten, dann hast du vielleicht noch jemanden für den rechtlichen Bereich, der dann die Verträge durchschaut. Da geht es dann wirklich um hochkomplexe Sachen. Wie werden die Daten gehandhabt? Wo stehen die Datencenter? Also all diese ganzen Aspekte, die da reinkommen. Das heißt, das machst du nicht mal eben so online und kaufst, ne, wie so ein T-Shirt, was du dir irgendwie kaufst. Ja. Das macht bei einer Dienstleistung mehr Sinn, glaube ich, weil das einfach, ich weiß nicht, wie ist das bei dir in deinem Fall? Du wirst ja letztendlich auch noch schauen, wenn du größere Produkte vielleicht machst, dass du dir dann vielleicht ein bisschen zugeschnittener machst. Mhm. Und dann bespricht man das sicherlich auch nochmal im Detail,
ja,
oder?
Ja, also ich versuche tatsächlich so viel wie möglich direkt über den Online-Shop abzuwickeln. Also als ich das gestartet habe vor 2 Jahren, da war das noch so, dass viele vorher erst noch mit mir telefonieren wollten. Und da war das irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, da war Online-Dienstleistungen kaufen für viele dann nicht ganz so Usus. Also klar, Amazon haben viele schon gemacht, ne? Also Online-Shopping ist schon gang und gäbe gewesen, aber so für so Dienstleistungen, viele wollten dann noch erstmal mit mir sprechen und wollten mir dann ihre Anforderungen schicken und ich habe das für die dann gebucht. Also ich kann ja im Backend auch die Leistungen für die Leute einbuchen, hab's trotzdem aber dann im System drin. Aber Stück für Stück habe ich immer mehr so ein bisschen auf der Webseite auch die Leute dazu genatscht, dass die eher das direkt online buchen, ja, dass die also nicht vorher immer dieses Erstgespräch führen. Aber für die, die es haben wollen, biete ich es weiterhin an natürlich, ne? Also da können wir ein Beratungsgespräch machen darüber, was sind die Anforderungen, wie können wir weiterhelfen und so weiter. Gerade auch bei älteren Leuten. Ich habe jetzt einen neuen Kunden seit ein paar Monaten, der ist schon in Rente. Und für den ist es einfach, sowas online zu buchen, das ist nicht wirklich machbar. Ja, also der schickt mir immer seine Sachen, der schreibt, was er für Pakete haben will und ich buche das für ihn ein. Der kriegt dann die Bestätigung und so weiter. Alles top, ja. Aber es gibt auch, also junge Leute, ja, so Anfang 20 oder so, die bestellen auch mit PayPal alles und so. Also das ist einfach, das ist, glaube ich, ein Generationsding auch.
Super spannender Punkt, gerade auch mit der Punkt, an dem ich jetzt bin. Das ist schon mal was ganz anderes, sich selber zum Produkt zu machen, sage ich mal, die eigenen Kenntnisse. Das heißt, also an dem Punkt bin ich auch gerade. Aber das ist wieder ein ganz, ganz anderer Bereich. Also wenn dann wirklich im komplexen B2B-Bereich bist, da von der Stange das zu verkaufen, das wollen die meisten natürlich, das ist immer der Wunsch, ja, aber am Ende des Tages
bringt halt Effizienz, ne?
Funktioniert das nicht so, ja, und dann ist eben in deinem Interesse, du willst ja auch einen großen Vertrag abschließen, das heißt, man guckt dann irgendwie, wie macht man es so, dass es zugeschnitten ist, dass man ein Paket findet, natürlich geht es ja auch um Verhandlungen, ja, dass man da die Preise drückt oder dass es dann für beide Seiten ein fairer Deal ist, aber das hast du in der Regel nicht von der Stange, also es ist dann maximal. Natürlich gibt es dann so Themen wie Preislisten, an die man sich halten muss. Aber auch da habe ich Kompromisse gesehen, gerade wenn Quartalsende war, gerade wenn es ein Startup war, die irgendwie den Investoren was präsentieren mussten an Resultaten. Da wurde dann auch sehr viel aufgebrochen an Regelungen, die es gab. Von daher, das ist, ich glaube, wo du recht hast tatsächlich, jetzt muss ich mich ein bisschen korrigieren, weil ich habe, wie gesagt, ja auch in einem Pre-IPO-Startup gearbeitet, wo der Börsengang quasi in Arbeit ist. Und da geht es wirklich darum, zu standardisieren wieder. Das ist dann tatsächlich, dass man dann ganz am Anfang, wenn du ein Unternehmen gründest, dann bist du noch fast wie eine Agentur irgendwie. Dann ist jeder Auftrag, sage ich mal, anders zugeschnitten.
Individuell, ja.
Da macht man, kennst du ja auch, man macht dann alle möglichen Kompromisse und nur, dass man irgendwie die ersten Gigs reinbekommt. Und im Laufe der Zeit merkst du aber, das ist nicht effizient. So kannst du nicht skalieren. Und dann kommst du mehr dahin, dass du es dann eben standardisierst, und so, wenn es dann Richtung Börsengang geht und danach vor allem noch, da wird dann wirklich ganz klar geguckt. Da gibt es dann Margen, die eingehalten werden müssen, und da gibt's da kannst du auch gar keine individuellen Sachen da ausprobieren, sondern das ist dann wirklich einfach so. Das wird dann festgelegt einmal im Jahr oder alle 6 Monate. Und das ist dann, aber auch da nicht von der Stange, auch dort. Du brauchst den Vertrieb ja letzten Endes als eine Art Übersetzer, sage ich mal. So? Genau, Berater. Ja. Also das ist wirklich jemanden da ganz, und das ist auch die Fähigkeit, wenn man mal sagt, was ist der Vertrieb? Man sagt, als ich mit Sales angefangen habe, wurde mir gesagt, du bist vielleicht ganz gut im Sales, weil du gut reden kannst. Das reicht aber nicht. Also du musst auf dem Level in der Lage sein, jemanden, wie gesagt, dadurch zu delegieren, für die Person zu denken, zu verstehen, was ist für die oder für das Unternehmen wichtig. Und wie gesagt, dieser Übersetzer zu sein, in dem dann die Lösung quasi hilft, diese Lücke zu schließen und das so gut wie möglich zu bewerkstelligen. Und da brauchst du jemanden, der dann eben auch intern, extern vermittelt, was du dann machst in deinem eigenen Unternehmen mit den ganzen Mitarbeitern, fast wie ein Produzent oder wie so jemand, der ein Orchester orchestriert.
Dirigent.
Genau. Der dann eben guckt, ne, du spielst das, du bist darauf fokussiert, aber du hast einen Blick, dass das ganze Ensemble zusammen funktioniert, damit eine schöne Melodie bei rauskommt.
Schönes Bild. Eine abschließende Frage noch so zum Ausblick. Wie schätzt du denn momentan so die Zeiten im Vertrieb ein? Also wir wissen es ja alle, die EU jagt von einer Krise in die nächste seit den letzten Jahren, ne? Wie sind denn die Zeiten gerade im Vertrieb? Würdest du sagen, es ist härter geworden zu verkaufen?
Ja, also ich meine, Vertrieb wird es nach wie vor, wie gesagt, immer geben. Das ändert sich, wie gesagt, das, was wir auch am Anfang gesagt haben. Es ist tatsächlich so, dass im Zuge der aktuellen wirtschaftlichen Lage die Unternehmen deutlich genauer hinschauen, wo sie Geld ausgeben und wie sie Geld ausgeben, was natürlich für die Tech-Branche auch elementar ist. Da rede ich immer wieder mit Teams und Unternehmern auch, die ich kenne, wo die einfach gucken, nutzen wir überhaupt das, was wir da eingekauft haben. Ja, die haben dann einen Tech-Stack, einen Riesen, haben dann alle möglichen Tools, Integrationen, kennst du die ganzen Sachen.
Ja, ja.
Und am Ende sieht man, naja, das nutzen wir alles irgendwie auch gar nicht oder wenig. Und dann werden wirklich nur noch die Sachen genutzt, die wirklich elementar sind. Und alles andere ist dann Kategorie nice to have. Und das fliegt dann über Bord. Und das führt natürlich dazu, dass diese Unternehmen dann auch in Schwierigkeiten geraten, dann wieder Leute entlassen. Das ist so das eine. Und andererseits auch gleichzeitig diese Unternehmen, die stark auf Wachstum getrieben waren und die auch eingestellt haben ohne Ende, wo die ganze Armeen auch an Sales-Leuten eingestellt haben, auch ein bisschen so aus Ego heraus und zu sagen, wir gehen jetzt in neue Märkte, wir launchen stetig, dass auch die jetzt mehr auf Profitabilität schauen, also nicht nur Wachstum um jeden Preis, sondern wirklich auch nachhaltig zu wachsen. Also von daher, das ändert, wie gesagt, zum einen auf der Nehmerseite wird, wie gesagt, sehr viel kritischer geguckt. Da hast du dann heute mittlerweile viel, viel häufiger verkaufst du eigentlich indirekt, also du verkaufst nicht an die CFOs, du verkaufst noch immer an die jeweiligen Business Units, aber du hast die CFOs, die am Ende dann draufschauen und das finale Go geben und sagen, rechnet sich das wirklich?
Ja.
Und da reicht als Business Case auch nicht irgendwie mehr zu sagen, naja, wir haben ja irgendwie so einen ROI-Kalkulator und irgendwie haben wir uns so zusammengeschustert, dass es halt gut aussieht und dass dann so 9x hintersteht. Da wird wirklich geguckt, wie hilft uns das weiter? Das ist immer die Perspektive. Und wie gesagt, die Art und Weise, wie jetzt verkauft wird, das Unternehmen dann wirklich anders daran gehen und zu gucken, wie können wir dann ressourcenhaltiger arbeiten. Und deswegen, da passt wieder dieser Ansatz, mit dem ich da jetzt verkaufe, der passt da relativ gut rein, weil du brauchst letzten Endes mehr ein Profil, wo ein Vertriebler auch genauso denkt, auch im Interesse des Unternehmens und vor allem für sich auch denken kann und in der Lage ist, in diese wirklich nach wie vor ständig wendenden Zeiten dadurch zu navigieren, auch für sich selber zu denken. Das tust du eben nur, wenn du das Gefühl, wenn du diese Mentalität hast. Du musst dafür kein Unternehmer sein, du musst nicht der Besitzer sein, aber eben diese Mentalität hast. Und meine Theorie ist ganz klar, dass das immer mehr in diese Richtung gehen wird, einfach aus der Not heraus. Und die Vertriebler, die jetzt früh damit anfangen, so zu denken und so zu arbeiten, tun sich selber den besten Gefallen, nicht nur, weil sie ihre eigene Karriere dadurch stabilisieren und nach oben befördern, sondern weil sie sich auch absichern. Wenn es darum geht, wer ist am ehesten entbehrlich, dann sind es am wenigsten die, die so viel wie möglich abdecken, weil sie letzten Endes dann auch sehr viel Gewicht schultern können.
Ja, finde ich super interessant, diese Denkweise. Und ich habe auch das Gefühl, dass das, also in den letzten Jahren, gerade so im Tech-Bereich, da war auch schon sehr viel Überfluss vorhanden. So, ne? Also viele Firmen sind ja durch die Pandemiezeit auch sehr schnell gewachsen, ne? Und haben plötzlich einen unfassbar großen Zustrom an Kunden gehabt und Geld war leicht verfügbar. So, ich habe schon das Gefühl, dass da so eine gewisse Blase entstanden ist, auch die langsam so zur Realität zurückkehrt. Interessanterweise muss ich sagen, hier auf dem spanischen Markt wurde schon immer nach Preis gekauft. Ja, also wenn ich mich hier mit Unternehmern unterhalte, die ist immer die Frage so, wie viel kostet mich das? Wie kann ich am günstigsten die essentiellen Dienstleistungen abdecken? Ne? Und dann wird wirklich also knallhart aussortiert. Was kostet mich zusätzlich und kann ich das notfalls vielleicht auch in-house irgendwie selber machen? Mhm. Ich habe den Eindruck, in Deutschland, da war lange schon eher so auch, also viel Geld einfach im Markt, was so herumfloatete. Und jetzt momentan wird es langsam so ein bisschen, also wird schon so die Effizienzschiene auch gefahren. Wie denkst du, wird das den Vertrieb verändern? Also gibt es irgendwie, mal abgesehen davon, dass natürlich der Vertriebler sich einstellen muss auf diese Situation bei den Kundinnen und Kunden, gibt es abgesehen davon irgendwie was sich systematisch verändern wird? Also wird der Vertrieb vielleicht auch auf Effizienz getrimmt?
Ja. Definitiv. Also alleine auch vom Setup her. Und das, ich denke, das ist was, wo beide Parteien von profitieren werden. Was wir jetzt immer häufiger sehen, ist, wie gesagt, also wir haben es schon durch die Pandemie gesehen, wie entbehrlich die Mitarbeiter letzten Endes sind. Das heißt also, die Familien, ja, die Startups, die Unternehmen als Familie, da hat man dann gemerkt, dass man doch nicht Familienmitglied ist, wenn es darauf ankommt, ja, klar. Und dann vor die Tür beordert wird. Das heißt, es war das erste Mal durch die Pandemie, also diese Sinnhaftigkeit zu sagen, was möchte ich eigentlich von meinem ganzen Leben, da zum ersten Mal darüber nachzudenken, gezwungenermaßen. Und dann jetzt, wie gesagt, gleiche Geschichte durch die ganzen Entwicklungen, die es da in der Welt gibt, in der Weltpolitik und in der Wirtschaft. Das heißt also auch wieder Stichwort eigene Entbehrlichkeit, aber auch, was möchte ich noch vom Leben haben? Und dass eben immer mehr Vertriebler, die nach wie vor Unternehmen arbeiten, aber gucken, was kann ich links und rechts machen? Die bauen sie eine Personenmarke auf. Mhm. Im Zuge dessen bekommen sie Anfragen. Da kommen erste Beratungsleistungen, die sie dann tätigen. Da kommen erste Coaching-Anfragen, was auch immer. Das heißt also, das wird immer mehr sich meiner Meinung nach aufspalten. Und dass wir an den Punkt gehen, da gibt es jetzt eine erste Plattform, die lanciert wurde, wo man wirklich als Freelancer, also Part-Time weiß ich gar nicht, oder auch vereinzelt tatsächlich, auf Freelancer-Basis Vertrieb macht für Unternehmen. Das heißt, du bist dann nicht mehr auf der Payroll, du bist nicht mehr ein Angestellter, du bist dann eigentlich wie so ein Contractor. Mhm. Und das ist in der Regel, nach meinen bisherigen Erfahrungen, ich habe auch viele Gespräche jetzt so geführt, ist das eher kommissionsgetrieben. Ja, das ist halt, Risiko liegt komplett bei dir als Vertriebler. Du hast nicht das klassische Fixgehalt, das in der Regel bei 50% liegt. Aber ich glaube tatsächlich, diese Einzelmarken oder Einzelunternehmen, diese Solopreneurs, dass das immer mehr passieren wird und dass das auch den Vertrieb definitiv erreichen wird, weil die Fähigkeit ist nach wie vor total gefragt, aber eben auch die Unternehmen zum einen, wie gesagt, flexibler sein wollen und weil das ist ein Riesen, also das ist keine schöne Geschichte für gar keinen, auch nicht für die Unternehmen, sowas abzuwickeln. Und gleichzeitig, wie gesagt, die individuellen Vertriebler, die dann eben gucken, auch wie kann ich flexibler sein, wie kann ich mich mehr absichern, wie kann ich verschiedene Beine haben, um eben Einkommen zu generieren. Also ich glaube, das ist eine Richtung, in die es stark geht. Mhm. Ob jetzt dadurch ganze Vertriebsteams komplett aufgelöst werden, das weiß ich nicht, was da passieren wird, aber ich sehe diese Strömung auf jeden Fall.
Mhm. Spannend, ja. Sehr interessant, Dennis. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden über das Thema. Ich will es trotzdem kurz halten. Wer sich zu deinen Themen informieren möchte, wo findet man dich am besten und was sind gerade so die neuesten Sachen, die du rausgehauen hast, so die Tipps, wo du sagen würdest, das sollte man sich mal durchlesen, mal anschauen oder so?
Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank nochmal. Hat auch super Spaß gemacht.
Gerne.
Dennisspruthe.com ist meine Website. Mhm. Ich sag mal Sprute wie die Spreit, nur mit U. Das ist immer ganz
das
eindeutig.
Das ist ein gutes Bild, ja.
Genau, das hilft immer ganz gut.
Packen wir auch in die Shownotes rein.
Genau, bitte. Also Dennisspruthe.com, die Website. Dann habe ich jetzt auch eine neue, die ich jetzt die Tage lancieren werde, von daher es passt ganz gut, wo ich jetzt auch ein Newsletter aufgesetzt habe, wo ich dann auch parallel, also zum einen logischerweise, gerade auf LinkedIn schreibe ich sehr viel zu diesem Thema Entrepreneurial Selling, eben zu gucken, was bedeutet das eigentlich, wie sieht das aus und was ist die Mentalität dahinter, das ist so das eine, dort biete ich auch Coaching und Workshop und auch Beratungsdienstleistungen an und das andere ist aber eben auch, dass ich jetzt ein Newsletter starte über die Website, wo ich dann auch mehr über diese Solopreneur-Journey an sich rede, weil ich eben von vielen Vertrieblern mittlerweile gehört habe, von Vertrieblern, dass sie spannend finden, wie läuft denn sowas ab, ja, weil eben auch zurück zum Thema,
so hinter den
interessiert sind, was kann ich da selber machen? Vielleicht muss ich da für mich jetzt nicht selbstständig machen, vor allem, wenn ich eine Familie habe und erstmal vorsichtig gucken möchte. Mhm. Also sind wir genau bei dem Thema, wo ich sage, nutze dein eigenes Unternehmen als eine Spielfläche. Du musst dafür nicht selber das Setup haben. Du kannst sie erstmal ausprobieren. Aber es ist eine super Übung, wenn du dann mal sagst, ich möchte da mal diesen Sprung machen. Mhm. Und das sind eben so die zwei Themen. Ironischerweise Entrepreneur Selling, Solopreneur. Aber das ist letztendlich natürlich, überschneidet sich ganz stark. Und genau, also auf LinkedIn und über meine Website und dann, wie gesagt, jetzt Newsletter. Bin ich sehr aktiv, poste auch täglich, gerade auf LinkedIn. Mhm. Und deine letzte Frage war, ob ich was Thema war, zu dem ich jetzt
genau.
Ja, es ist tatsächlich, dass dieser Übergang oder mehr auch zu erzählen von der Reise an sich, wie es für mich jetzt gerade abläuft. Also wie gesagt, dass Leute interessiert sind, wie ist denn das, wenn man sich jetzt alleine aufstellt und was sind also die Möglichkeiten, wie kann man, selbst wenn ich noch angestellt bin, zusätzliche Kanäle generieren, um da eben Geld zu verdienen. Und das sind so eigentlich, wie gesagt, die beiden Themen, dass ich dann sage, wie kann ich wie ein Unternehmer verkaufen, egal ob ich jetzt angestellt bin oder nicht, diesen ganzheitlichen Ansatz. Und das andere ist eben, ich dokumentiere meine Journey vom SaaS-Seller Richtung Solopreneurship.
Mhm, sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall weiter deine Journey verfolgen, Dennis. Also wir beide sowieso, weil wir ja uns so gut kennen mittlerweile, dass wir uns immer gegenseitig updaten. Aber ich denke auch von den Hörerinnen und Hörern werden bestimmt auch die ein oder anderen mal vorbeischauen auf deinen Seiten. Und ja, danke schön, dass du dabei warst und bis bald.
Danke dir, Kurt. Grüße nach Madrid.
Grüße nach Berlin.
Das war Hier spricht Kurt, der Kurt Creative Podcast. Mache auch deine Ideen hörbar. Mehr Infos über unsere Arbeit findest du in den Shownotes und unter www.kurtcreative.de.